Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem gefährlichen Ultracycling-Podcast
mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Okay, das war jetzt dein definitiv lustiges Intro. Jetzt bin ich, vielleicht musst du es erklären, sonst bin ich ein bisschen enttäuscht.
Ich habe gestern vom Giovanni aus der Schweiz eine Nachricht bekommen über Instagram und der Giovanni hat uns geschrieben, dass er den Podcast voll gern hört und dass er sogar so sich vertieft hat und vor lauter Spannung die Bushaltestelle in Zürich fast versäumt hätte. Und dann haben wir ihm geschrieben, wir freuen uns natürlich über das Feedback und er muss halt aufpassen, weil Podcast hören kann gefährlich werden, wenn man dann die Umgebung komplett ausblendet.
Ja, Grüße gehen raus.
Aber sonst ist die Gefahr, die von unserem Podcast ausgeht, sehr minimal. Maximal ist die Gefahr, dass man zum Radfahren anfängt und irgendwie die Begeisterung findet für lange Strecken am Radl.
Das hoffen wir. Damit haben wir unser Mission Statement auch schon verkündet. Bevor wir weitermachen, wir haben wieder große News zu verkünden. Uns gibt's wieder live.
Ja, und zwar am 15. September in Seewalching, also im Vorprogramm des King of the Lake, des größten Zeitfahrens Europas. Und da sind wir am Freitag vor dem Rennen am Abend im Zuge quasi des Vorabendprogrammes mit einem Live-Podcast.
Ich glaube, du hast das jetzt falsch gesagt. Also wir machen einen Podcast und als Rahmenprogramm
ist der King of the Lake.
Gibt es eine Zeitfahren am Tag danach.
Richtig. Als Cooldown gibt es dann das Zeitfahren am nächsten Tag. Und es ist auch die Pasta-Party quasi kombiniert mit unserem Podcast. Und es gibt Tickets dazu, aber nicht nur für Teilnehmer, die einen Startplatz haben beim King of the Lake, sondern da ist jeder willkommen. Man kann auch nur so kommen, Sitzfleisch zuhören und dazu was essen und muss nicht unbedingt King of the Lake mitfahren.
Das hättest du mir vorher sagen sollen, weil mein Startplatz ist eingeloggt.
Das heißt, wenn du das gewusst hättest, dass man nicht fahren muss, um beim Podcast zu sein, hättest du keinen Startplatz braucht, oder?
Naja, nachdem man so schwer zu den Startplätzen kommt, habe ich mein Podcaster-Privileg natürlich genutzt und nutze die Chance schon, da eine Runde zu drehen. Aber erwartet nichts Großes von mir.
Jedenfalls freuen wir uns auf diesen Live-Podcast mit Publikum und über Gesprächsthemen, die werden wir dann kurzfristig noch definieren. Wir werden auf jeden Fall über Zeitfahren reden und wer Interesse hat, auf meiner Website www.christophstrasser.at gibt es die Infos dazu und den Link, wo man sich die Tickets bestellen kann.
Dann gehen wir direkt rein. Wir haben einiges vor. Wir sind ja... Es war gar nicht so leicht, einen Termin zu finden, dass wir beide Zeit haben, um aufnehmen zu können. Umso voller ist unser Programm. Deswegen würde ich sagen, verschwenden wir keine Zeit, legen wir los. Wir haben die letzte Folge beendet mit einer kleinen kurze Durchfahrt durch Nordmazedonien und sind jetzt wieder in Albanien. Du hast danach noch für Kontroversen gesorgt und gesagt, man soll sich gefälligst die Haxen rasieren zum Radfahren.
Ich habe letzte Woche aufgehört mit den Trends im Unsupported und dass ich halt teilweise darauf eingestiegen bin, aber nicht auf alles, weil sonst müsste man die Beine zuwachsen lassen und das mag ich eben nicht. Aber nochmal zur Erinnerung, wir sind heute bereits bei Episode 6 von 10. Wir haben am Anfang nicht gewusst, wie viele Episoden es werden.
Ja.
Ja, werden. Mittlerweile wissen wir, es werden 10. Und
werden. Es werden 10 werden.
Jetzt sind wir bei 6 und wir haben in der 5. Episode eine kleine Falschinfo ausgegeben. Das möchte ich jetzt noch schnell korrigieren. Es betrifft, Flo, etwas, das du gesagt hast, nämlich zum Thema Durchfahrt in Albanien. Ich habe da wirklich nochmal, weil ich mir nicht sicher war, nachgeschaut im Racer Manual, weil es war wirklich der erste Checkpoint, den es jemals gegeben hat in Albanien, aber es waren nicht die ersten Routen, die durch Albanien geführt haben. das war nicht ganz korrekt. Ich habe zum Beispiel auch gerade diese beiden Jahre, wo in Meteora das Finish war, ist durch Albanien auch gefahren worden. Und ich habe da im Race Manual nachgelesen und da steht es eben so geschrieben, bei der wörtlichen Beschreibung der Route: For the first time, the Transcontinental will feature a control point in Albania. Over previous editions, TCR riders have raced through this mysterious and often overlooked country, catching only glimpses of its rugged, unpredictable beauty. This year, we offer the opportunity to dive deeper into its heart, deep into a land where forgotten, ancient trade routes crisscross between four boarding peaks and expansive valleys.
Wunderbar. Flashback zur Englischstunde in der dritten Klasse.
Ja, ich muss sagen, wirklich, wie immer, wenn TCR ihre Race Reports schreibt oder auf Englisch die Podcasts macht oder eben auf der Webseite die ganzen Berichte, die haben immer sprachlich also mir gefällt das extrem gut. Ich lese das wirklich gern, aber sie schreiben halt sehr, sehr bildhaft und wirklich irgendwie einen speziellen Stil, alles ein bisschen mystisch und schön umschrieben. Ja. Aber schauen wir nochmal zurück zu den Fakten. Also ich habe einen Vorsprung gehabt auf Platz 2 auf Robin Gemperle, habe immer noch geregelten Schlaf gehabt, habe tagsüber keine Powernaps braucht im ganzen Rennen bisher und habe noch an keinem Tag mehr getrunken als ein Cola. Und gerade davor habe ich den stärksten Tag wahrscheinlich im ganzen Rennen, in meinem Rennen hinter mir gehabt. Ich habe 454 Kilometer an einem Tag zurückgelegt durch ganz Bosnien und Montenegro bis Albanien in die erste größere Stadt nach Škoda. Und eben an diesem Tag habe ich 454 Kilometer und 4500 Höhenmeter gemacht in einer Vorzeit von 20,5 Stunden. Und 3 Stunden habe ich dann geschlafen, das heißt, ich habe dann eigentlich nur eine halbe Stunde getrödelt über den ganzen Tag bei Einkaufen und bei anderen Kleinigkeiten. Und da habe ich dann einen Vorsprung auf dem Robin gehabt von 5 Stunden bis zum Checkpoint 3. Also das waren jetzt einmal so zusammengefasst ein paar Fakten.
Nur um das ins Verhältnis zu setzen, das war unsupported, das war der wievielte Tag?
Das war jetzt eine gemeine Frage, ich schätze, 5-6 Tage werden es schon gewesen sein bis dorthin so circa. Oder es war auf jeden Fall so, dass ich bei Checkpoint 2 bis 3, also bei dem Abschnitt, habe ich die Bestzeit gehabt. Das war der einzige Checkpoint von den 5 Abschnitten, wo ich die schnellste Zeit von allen gehabt habe. Da habe ich insgesamt für die 973 Kilometer 50 Stunden und 50 Minuten braucht und davon war ich über 44 Stunden in Bewegung, genau.
Mit 2 Schlafpausen, also wieder wenig Stehzeit, Trödelzeit.
Genau, wobei man dazu sagen muss, Strava berechnet das ein bisschen anders, auf Garmin Connect steht ein bisschen was anders dort, die Differenz zwischen Bewegungszeit und Stehzeit und auf Training Peaks steht es wieder um ein paar Minuten anders. Und natürlich der GPS-Tracker, der offizielle, der ist noch einmal anders, weil der erst ab 5 Minuten Stehzeit quasi die Stehzeit wirklich rechnet und der rechnet auch die Kilometer etwas anders. Da sind die Kilometer immer ein bisschen mehr, als es in Wirklichkeit war, weil er halt nur alle 5 Minuten ein Signal sendet und zwischen den 5 Minuten quasi die Route so irgendwie
an geraden Strich
berechnet.
Also wenn man auf der Karte reinzoomt, dann sieht man eh, dass der alle 5 Minuten einfach die Punkte miteinander verbindet. Wenn man langsam fährt, fast kein Problem. Wenn man schneller fährt, sieht man doch, dass einige Abkürzungen drin sind.
Aber ich bilde mir ein, mir ist einmal gesagt worden von jemandem, der sich auskennt, dass er nicht nur den kürzesten Weg zwischen den Punkten als Kilometer berechnet, sondern schon das auf Straßen quasi berechnet, aber er natürlich nicht immer die richtige Straße nimmt. Gerade wenn man durch Ortschaften fährt, kann sein, dass er eine falsche Route rechnet, wie auch immer. Das alles sind Richtwerte.
Noch einmal zurück, 454 Kilometer pro Tag war dein stärkster Tag. Du hast immer so eine Faustregel im Kopf, wenn man das RAM in der Karenzzeit finishen möchte, wie viele Kilometer muss man da am Tag fahren?
400. Damit man in 12 Tagen 4800 schafft.
Da hat man aber das volle Programm, also Crew, Wohnmobil, Pipapo, da muss man wirklich nur Rall fahren.
Ja, das ist ein guter Vergleich, der ist mir noch gar nicht eingefallen, ja. Das sagt es ein bisschen. Ich meine, 454 Kilometer war jetzt nicht der stärkste Tag im ganzen Rennen. War natürlich am ersten Tag noch etwas schneller. Aber das war gefühlt der stärkste Tag, wo ich, glaube ich, im Vergleich zu den anderen im Starterfeld einen Vorsprung rausgefahren bin. Genau. Dann ist noch wichtig zu wissen, der Marin Saint-Exupéry aus Frankreich, der lange Zeit Platz 3 belegt hat, hat beim Checkpoint in Albanien eine längere Pause gemacht. Er hat gesagt, es geht ihm schlecht. Er ist dann einen Tag gestanden und hat dann nach einem Tag Stehzeit eigentlich gesagt, er möchte weiterfahren, hat aber dann das Rennen beendet und ist mit einem DNF ausgestiegen. Es ist ihm einfach körperlich nicht gut gegangen. Das heißt, der Vorsprung von Robin und mir auf den neuen Drittplatzierten war dann noch um einiges größer. Und was ich auch noch nicht erzählt habe, was auch noch bei Checkpoint 3 war, ich habe dort, vielleicht war das ein Grund, warum so gut gelaufen ist, mein bisher bestes Essen genossen. Ich war nämlich einkaufen und habe hinter der Theke, das war so, ja, so wie eine Brottheke, und da habe ich gesehen, so ein Leibchen. Und so habe ich gedacht, keine Ahnung, was das ist, aber das schaut gut aus. Und dann habe ich es einfach gekauft und habe das dann in der Anfahrt zum Schotterparcours gegessen, und es war tatsächlich so eine Polenta-Flade. Und der war halt unglaublich trocken. Sie hat sehr neutral geschmeckt, um es höflich zu sagen, aber ich bin ein riesengroßer Fan von Polenta, isst es daheim sehr gern, und das hat einfach wirklich was hergegeben. Das hat gesättigt, das hat gut getan, das hat Kraft gegeben, und das war echt gut. Und da habe ich gedacht, naja, es ist sowas zu essen von einheimischen Bäckern und Bauern, ist definitiv gescheiter als irgendein in Luft verpacktes Croissant. Und das habe ich leider außer in Albanien dann nirgends mehr kaufen können, aber das war wirklich so ein Highlight. Und die einzigen negativen Dinge eigentlich in dem Abschnitt des Rennens waren zwei Defekte. Ich habe zwei Schläuche vom Start, die ich gehabt habe, verbraucht und war quasi chronisch auf der Suche nach Nachschub. Ich habe zwar Patches mitgehabt zum Kleben, aber ich hätte natürlich trotzdem gerne einen neuen Schlauch gehabt zur Sicherheit und habe dann eigentlich lange Zeit kein Geschäft gefunden. Das ist so die Ausgangslage.
Jetzt möchte ich nochmal kurz fragen. Du hast ja, was hast du für Felgen drauf gehabt? Hast du relativ tiefes Profil drauf gehabt, oder?
Die Roval Alpinist hinten und Roval Terra vorne, weil die Alpinist vorne hätten von der Speichenanzahl nicht mit dem Nabendynamo übereingestimmt. Das sind aber beide sehr niedrig, also mit 48 mm Ventilen geht sich das locker aus.
Also die Standardventile?
Die kurzen, genau.
Das heißt, du hast keine Verlängerungen braucht, und auch, es sind ja nicht bei den meisten Standardventilen, es gibt da welche, die sind reingeklebt, die kann man gar nicht tauschen, da kann man dann die Verlängerungen gar nicht reinmachen. Das muss man bedenken, so geil die tiefen Felgen ausschauen, auf so einem Rennen mitbedenken. Wenn man irgendwo auf die Schnelle einen Schlauch braucht, man kriegt nicht den mit den langen Ventilen überall, und nicht alle Ventile kann man rausschrauben und tauschen, falls man wirklich Verlängerungen dabei hat. Also man muss da auch optisch Abstriche machen.
Ja, und ich denke, Hochprofilfelgen haben bei so einem Rennen wenig Vorteile. Es ist windanfälliger, es ist schwerer, es ist unkomplizierter, definitiv, wenn man niedrige Felgen fährt. Es ist dann Nacht geworden und ich habe mein nächstes Quartier wieder gebucht in Korze. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das war die letzte Nacht quasi in Albanien. Und das war auch ein bisschen schwierig, weil normalerweise so, wenn du in der Booking-App irgendwas buchst, kannst du das mit der Karte bezahlen. Der ist hinterlegt, der ist im System gespeichert. Das ist einmal auf das Bestätigungsfeld tippen und ist erledigt. In Südosteuropa oder in vielen Ländern in der Gegend ist es so, dass du dann eigentlich in der Unterkunft zahlen musst, ganz oft bar. Und jetzt habe ich gewusst, ich muss nochmal Geld abheben. Und habe gesehen, okay, ich fahre da in diese Stadt. Es ist, die Adresse ist mitten in der Stadt vom Quartier. Und daneben ist ein Bankomat. So weit, so gut. Habe albanische Leck abgehoben und habe dann aber irgendwie noch Nachricht gekriegt von der Unterkunft mit der Adresse und habe gesehen, das ist 3 Kilometer auswärts. Das war mehr oder weniger eine Touristenfalle. Wenn du auf der Suche bist nach einem Quartier im Zentrum, findest du das, buchst du das, kommst dann aber drauf, das ist 3 Kilometer außerhalb. Und ärgerlich war es deswegen, weil ich bin wieder genau 3 Kilometer retour gefahren, wo ich vorher schon gewesen bin, im Prinzip in die gleiche Richtung. Und hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir 6 Kilometer gespart. Und hätte ich halt einen Bankomat früher oder so angefahren, das hätte ich mir irgendwie sparen können. Kurzer Frust, kurzer Ärger, aber ich habe mir gedacht, okay, wem bringt das jetzt was, wenn ich krantig bin? Das macht nur mir selbst irgendwie den Tag, verdirbt mir den Tag, niemand hat was davon, es ändert sich die Situation nicht mehr. Und es war dann dafür wirklich ein schönes Bett, das ich mir diesmal nicht teilen habe müssen mit dem Besitzer und seiner Ehefrau oder irgendeinen Hochzeitsgästen in einem Viererschlafzimmer, so wie die Nacht davor.
Aber es ist lustig, wie sich die Wahrnehmung so verändert. Am zweiten Tag in der Schweiz, 100 Kilometer Umweg, kein Problem, weil das war der Plan, aber ungeplante 6 Kilometer tun dreimal so viel weh.
Ja, es geht nur um das, ob man es absichtlich macht, geplant, oder ob man von jemandem sozusagen verarscht wird. Dann ist es natürlich nicht cool, dann ärgert man sich. Wahrscheinlich ärgerst du dich dann über einen einzigen Kilometer auch. Und als nächstes habe ich jetzt wieder eine Aufnahme gemacht, das war kurz nach der Pause in der Früh. Und die habe ich mir jetzt wieder herausgesucht.
Ein letztes Mal guten Morgen aus Albanien, weil es Mittag wird schon in Griechenland sein. Es läuft immer noch voll gut. Der Schlaf ist eh noch wieder noch besser gewesen. Also ich habe super geschlafen, 2 Stunden 50 waren es gerade wieder, oder habe mir sogar 3 Stunden gönnt mit einmal Snooze. Ich habe keine Durchhänger gehabt in der Früh. Also bin aufgestanden, war munter und bin gefahren. Aber es ist halt echt so schön, Albanien ist im Süden. So eine traumhafte Landschaft, so unberührt, so geheimnisvoll. So viel Berg, so. Es ist echt unglaublich schön. Aber die Straßen sind eine komplette Katastrophe durchgehend. Du kannst unmöglich einen 20er Schnitt fahren, das geht einfach nicht. Permanent sind Schotterpassagen drin, Schlaglöcher, Abrisskanten, Risse, Querrüden von 1 Meter Breite mit 10 cm Kanten, musst eigentlich Schritttempo durchfahren. Und jetzt ist gerade wieder 2 Kilometer bergauf, richtig Schotter, und generell die Anstiege sind jetzt sehr steil. Also viel auf und ab. Und da brauchst du eigentlich ein Gravelbike, das ist wie ein Rennradl nicht das Richtige. Ja, also der Fortschritt wird auf der Karte langsam ausschauen. Das heißt noch nicht, dass es mir schlecht geht. Ich fahre viel gut dahin, die Kraft ist da, die Konzentration ist da und vor allem die Vorfreude ist da auf endlich einmal wieder schöne Straßen. Hoffentlich in Griechenland. Und ja, falls der Robby näher kommt, wahrscheinlich weil in Nordmazedonien noch die schönen Straßen gehabt hat, die werde jetzt sicher auch langsamer werden und da werden alle langsamer werden. Und generell, das Rennen ist zwar kürzer wie letztes Jahr, aber es wird jetzt die Durchschnittsgeschwindigkeit wird auch niedriger sein, weil du einfach da nicht gescheit fahren kannst. Du kannst da keine Kurven schön umfahren, weil es kann sein, dass mitten in der Kurve, du siehst es nicht, ein Schlagloch ist und dann kannst du probieren, ob die Rettung kommt oder ob du überhaupt einen Empfang hast. Da. Also du musst halt einfach echt aufpassen und dementsprechend das Tempo reduzieren. Eigentlich sollte ich Stopp drücken, aber ich brauche beide Hände am Lenker. Es kommt aber nichts mehr, man muss nicht mehr fertig kuchen.
Das gilt aber nicht für einen Podcast. Ich habe zwar auch beide Hände am Lenker, aber der Podcast geht noch weiter. Aber man hört auch gut, wie es raschelt und rauscht. Das war der Gravel. Der hat sich ganz cool eigentlich angehört. Macht Lust auf eine Runde Gravel.
Aha. Ja, mir nicht unbedingt, aber ich muss sagen, das Gute am Gravel ist, der Fortwind ist viel weniger und man kann, wenn man was aufnimmt, hat man weniger störende Windgeräusche. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da down habe. Ich glaube echt mit den Kopfhörern, mit dem Mikrofon, weil ich habe sicher beide Hände am Lenker gehabt. Ja, das ist halt sehr authentisch, ja. Also ich kann die Gegend dort, wenn ich es nochmal beschreiben versuche, das war in dem Moment gerade wirklich Sonnenaufgang und extrem, wirklich extrem beeindruckende Gebirgszüge. Und da sind dann freilaufende, also wilde Pferde irgendwo im Sonnenaufgang daher galoppiert und so eine weite Landschaft, wirklich nichts los, ganz kleine Dörfer und das war echt, echt wirklich schön. Hat für die Strapazen irgendwie doch entschädigt und ich habe aber gewusst, vom Streckenplanen her, mit Google-Satellitenbildern und so, dass da einfach jetzt sehr wenig Infrastruktur ist und dass man da wirklich in einer Gegend ist, was wenig gibt und deswegen habe ich gewusst, nächste Möglichkeit zum Einkaufen muss ich unbedingt nutzen, aber es ist dann eigentlich eh nicht viel gekommen, nur eine einzige Möglichkeit hat es gegeben.
Hast du bei der Streckenplanung, also das ist ja jetzt wirklich weit, weit im Voraus geplant, hast du da geschaut, dass die Grenzübergänge nach Griechenland, dass die 24 Stunden offen sind oder hast du Alternativen gehabt für, wenn ich tagsüber komme, kann ich die Route nehmen, wenn ich in der Nacht komme, muss ich die Route nehmen, um zum 24-Stunden-Grenzübergang zu kommen?
Ja, das hat sich jetzt ziemlich genau dort entschieden oder ein Stückchen davor, wo ich dann gewusst habe, es geht sich auf meiner geplanten Route aus, aber auf meiner Route war eben der Grenzübergang möglicherweise geschlossen. Da hat es keine wirklich guten Infos gegeben, aber ich war quasi auf dem Kurs, wo glaube ich 99% aller Teilnehmer gefahren sind. Und der hatte den kleinen Grenzübergang. Hätte ich 12 Stunden früher irgendwie den Punkt erreicht oder 12 Stunden später, hätte ich wahrscheinlich die Alternativroute genommen, der einen ja unguten Umweg gehabt hätte, aber bei einem großen Grenzübergang drüber gegangen ist und ich weiß jetzt im Nachhinein noch immer nicht, ob der Grenzübergang dann geschlossen wurde in der Nacht, habe aber Geschichten gehört, dass Leute dort ein paar Stunden gewartet haben, habe aber auch Geschichten gehört, dass ein paar Leute trotzdem drüber gekommen sind. Also war es wahrscheinlich ein bisschen willkürlich oder hast du Glück gebraucht, dass vielleicht an gewissen Tagen und Nächten ist es doch gegangen, aber es war jetzt sicher nicht garantiert immer offen. Aber wie gesagt, ich habe gewusst, ich komme zu einer Tageszeit hin, wo es definitiv mitten am Tag sein wird. Oder ich habe gerechnet, dass ich in der Früh hinkomme und im Endeffekt war es dann Nachmittag, weil ich halt so langsam war.
Aber am Nachmittag, wie waren die Straßen dann in Griechenland? Wurdest du enttäuscht oder waren sie so, wie du sie dir vorgestellt hast? Super Asphaltteppich zum Rollen.
Ja, ich war noch nicht in Griechenland. Also ich habe zuerst schon noch ein bisschen was zum Touren gehabt, nämlich ich habe dann doch noch ein Geschäft gefunden zum Einkaufen. Da habe ich alles voll gemacht, was irgendwie geht. Alle 4 Flaschen und zum Essen habe ich auch so viel gekauft, wie es geht. Das war eben so eine kleine Bar, die eine kleine Bäckerei dabei gehabt hat. Und es wird später noch wichtig sein, diese Geschichte quasi. Und dann war es halt wirklich so, dass es 30 Kilometer durchgehend Gravel gegeben hat auf der Straße. Das war zuerst mit einer Baustelle, da waren Bauarbeiten dort, Baustellenschild. Und danach war einfach die Baustelle aus und der Gravel ist weitergegangen bis zum letzten Ort. Das war Leskovik und das war eben vor der Grenze nach Griechenland. Und da habe ich auch ein bisschen recherchiert im Vorfeld. Da hat es im Prinzip 2 Möglichkeiten gegeben, zum Abfahren zur Grenze hin und die eine Straße wäre Umweg gewesen von ca. 15 Minuten. Die war laut Google Street View Asphalt und die kürzere, wahrscheinlich günstigere Abfahrt war ein Stückchen Asphalt, dann sind so Straßenmaschinen dort gestanden und dann war ganz viel Schotter. Und jetzt habe ich gewusst, okay, ich weiß nicht, wie alte Bilder sind. Anscheinend ist dort asphaltiert worden. Vielleicht sind schon fertig, dann hätte ich jetzt einen feinen Asphalt, vielleicht stände 10 Jahre dort und es bewegt sich nichts mehr und ich habe dann ganz viel Schotter in der Abfahrt. Und dann habe ich versucht, das irgendwie zu erfragen und habe in dieser kleinen Ortschaft Leute gefragt, die in einer Bar sitzen, ob sie die Straßen kennen zur Grenze und dass es da eben 2 gibt und welche besser ist. Und die haben mir dann ganz klar so diese Richtung Bad Road, diese Richtung Good Road. Und ich bin dann die kürzere abgefahren, wo auf Google Street für noch die Straßenbaumaschinen dort gestanden sind. Das war durchgehend wirklich feinster Asphalt, bis auf eine kleine Passage von, glaube ich, 20 Meter. Das war in einer Kurve. Du fährst in der Serpentine richtig schnell dahin und hast plötzlich dort eine Kanten im Boden, Asphalt und dann wieder die Kanten. Also zuerst Schotter und dann wieder die Kanten auf Asphalt. Du könntest da ordentlich wehtun, wenn du vielleicht schlechte Sicht hast oder wenn es dunkel ist, ja.
Jetzt sind wir aber dann in Griechenland. nach der Abfahrt, also im Tal, wahrscheinlich ein kleines ausgetrocknetes Flussbett, stellt die Grenze dar und dann rein nach Griechenland.
Hast du das recherchiert oder war das eine Vermutung? Oder ist es dort überall so?
Nein, es gibt zwei Möglichkeiten, wie eine Grenze zwischen zwei Ländern ausschaut. Entweder es ist oben am Berg oder es ist unten an einem Fluss.
Ja.
Und in den USA ist es auch mit einem lineal gezogenen Strich komplett random. Aber normalerweise gibt es die zwei Möglichkeiten.
Es war in dem Fall wirklich ein Tal und ein Fluss mit ohne Wasser, also mit vorübergehend ausgetrocknetem Flussbett. Aber es war ein lustiger Grenzübergang, weil zuerst war irgendwie der erste Teil, war da war irgendwie die Schranke offen oder da bin ich irgendwie so durchgewunken worden, ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall, das war irgendwie durchfahren und hat niemand interessiert. Und beim zweiten Teil war es irgendwie gleich und dann habe ich gedacht, aha, okay, kann ich anscheinend durchfahren, wo es irgendwie doch EU-Grenze ist. Und das war natürlich ein Irrtum, weil ich bin dann zurückgepfiffen worden und ermahnt worden, dass ich da nicht einfach durchfahren kann. Aber es war eben kein Grenzbeamter da, der ist erst gekommen. Und da war wirklich kein Auto weit und breit und niemand hat diesen Grenzübergang zur gleichen Zeit benutzt wie ich. Und jetzt habe ich dort müssen mit einem Polizisten quasi warten. Und der hat mich ein bisschen gefragt, was ich da mache und wo ich leicht hinfahre. Und ich habe ihm halt kurz erzählt, dass man da ein paar Leute Rennen fahren und wir halt alle von Belgien nach Griechenland unterwegs sind. Und dann hat ihn das irgendwie interessiert, wo dann die anderen Teilnehmer sind und wer leicht mitfährt. Und dann habe ich mir erklärt, naja, die kommen dann wahrscheinlich im Laufe des Tages und morgen und wir fahren alle nach Thessaloniki. Und dann habe ich ihm den Live-Tracker gesagt und habe irgendwie ganz begeistert verstanden und hat gesagt, ah, you are the leader. Und dann hat er gesagt, ja, ich bin Leader. Und dann hat er sich die Follow My Challenge-Webseite, glaube ich, aufgeschrieben. Und entweder war er nur höflich und hat mir einfach Interesse vorgetäuscht oder er ist wirklich zum Fan geworden. Ich weiß es nicht, aber es war recht eine nette Unterhaltung.
Und der Grenzbeamte hat in seinem Kammerl geraucht, Karten gespült und auf den habt ihr einfach gewartet?
Naja, der hat eine Zeit gebraucht, bis er da ist. Also der ist ganz langsam daher spaziert und als der Polizist dann zum TCR-Fan geworden ist und den Live-Tracker gecheckt hat, dann hat irgendwann der Grenzbeamte quasi meinen Pass gestempelt und habe ich weiterfahren können. Aber da habe ich das erste Mal mit der griechischen Langsamkeit Bekanntschaft gemacht. Das werde ich nachher noch öfters erleben.
Wenn die das schon aus der Fassung bringt, wir haben gehört letztes Jahr, wie dich der italienische Fahrradmechaniker zur Weißglut gebracht hat. Da wirst du eine schwere Zeit gehabt haben in Griechenland.
Ja, allerdings, ja. Manchmal denke ich mir selbst, ich bin eh ganz ein entspannter Typ, aber wenn du da mal in Griechenland bist, dann ist alles außerhalb von Griechenland irgendwie Hektik und Stress pur, weil dort ist wirklich alles nochmal um 3 Gänge gemütlicher.
Aber wenigstens die Straßen waren gut oder hast du dich?
Na, wirklich perfekt. Also die Straßen waren echt wunderbar, also fast wie Teppiche, wirklich fein und ich habe mich extrem gefreut. Ich habe sogar wieder dort einen Österreicher getroffen, der mit Familie irgendwo auf Urlaub war und dann bin ich kurz angefeuert worden vom Straßenrand. Das war wirklich ein sehr netter Moment und trotzdem ist es dann recht bald recht hart worden, weil die Temperaturen halt wirklich dann extrem angestiegen sind, wie man es im Vorfeld gewusst hat, dass es in Griechenland werden wird. Und ich habe trotzdem noch so meine Hausaufgaben zu erledigen gehabt, nämlich ich wollte noch einen Radlshop finden und einen Schlauch kaufen. Und irgendwie hätte ich dann auch was einkaufen sollen, bald einmal zum Essen und zum Trinken. Und ich bin dann nach Ioannina gekommen, das ist die nächste größere Stadt und eigentlich die einzige vor dem Checkpoint 4, vor dem Parcours 4. Und ich stehe dann dort und tippe am Telefon herum auf Google Maps und suche Radlgeschäfte und plötzlich steht das Medienteam und der Race Director vom Trans County neben mir und machen Fotos und dann, ich bin nicht gefragt worden oder es wurde nicht gesprochen, aber ich habe mir gedacht, das ist irgendwie komisch, da jetzt schweigen und habe nur gesagt, dass ich gerade das Radlgeschäft suche und sie haben mir natürlich nicht geholfen oder keine Hinweise geben, gar nichts.
Und bevor du jetzt weiter erzählst, muss ich das, glaube ich, aus meiner Perspektive erzählen, weil sie haben kurz danach, wie du weitergefahren bist, ein Instagram-Posting gemacht und gesagt, Strasser sucht einen Fahrradshop, steht aber vor dem Fahrradshop, sieht ihn nicht und fährt weiter. Und wir haben es ihm natürlich nicht gesagt, weil die Regeln sind die Regeln.
Ich glaube, dass das, was du meinst, ein bisschen später war. Aber das hat es nämlich auch gegeben. Es war nämlich so, sie haben wirklich über diese Geschichte, glaube ich, ein, zwei Tage lang berichtet, oder? Das ist immer wieder mal vorgekommen. Und sie haben auch im Podcast drüber berichtet. Und ich habe mir diesen Podcast selbst immer angeguckt zum Zeitvertreiben und auch, weil immer wieder vom Robin und vom Robert Müller und von den anderen Fahrern und Fahrerinnen immer wieder Updates waren, die mich sehr interessiert haben. Und ich habe dann sozusagen im Lost Dot Podcast diesen Ausschnitt gehört und den haben wir jetzt nochmal ausgesucht, den hören wir uns jetzt gemeinsam an.
Back to the front of the race and the approach to Parkour 4. Andrew Phillips, race director, is in control car 1.
We had a quiet morning waiting for Christoph Strasser to catch up with us. We followed him through Ioannina, waiting for him to resupply. But he chose to go sailing straight through, didn't pick up any food, water, any other supplies. He was looking for a bike shop, but it's a Sunday here in Greece, so everything was shut. So he carried on straight through towards Parkour 4A, which has a lot of climbing to get there. So he's been climbing in the absolute roasting Greek afternoon heat to try and get there. And he's opened up about a 6-hour gap back to Robin, who is now close to the Albanian-Greek border. Christoph's going to have to make a decision pretty soon. Parkour 4 is split over 3 pieces. It's a little bit of a jigsaw for the riders to put together. They do the first bit of parkour 4A between Bramanta and Melisorgi, which is a climb towards a dead end road in the Greek mountains, the tarmac ends, and from there they've got a choice to get to parkour 4B, which is another little ribbon of tarmac on the other side of the mountain. Riders can choose to either go over the top, which is some pretty gnarly double track, or they can go all the way around on tarmac. We think the tarmac option is probably the more time-consuming one, but it's certainly the safer one. So we might expect Christoph, who we know doesn't like the off-road, to take the tarmac option. And I think we'd probably expect Robin, who's got a lot of mountain bike experience, to go over the top. So it's a real opportunity for Robin to try and buy back some time there.
Hast du die Zeit vergessen oder einfach nicht drüber nachgedacht, dass es Sonntag ist? Oder hast du die Hoffnung gehabt, am Sonntag einen offenen Bikeshop zu finden?
Nein, ich habe überhaupt nicht gewusst, welcher Tag das ist. Also ob jetzt Mittwoch ist oder Sonntag oder ob es Juli ist oder August, keine Ahnung. Ich habe mir einfach nur gedacht, wird schon irgendwas geben zum Einkaufen. Und dann habe ich halt wirklich auf Google Maps gesehen, geschlossen. Und dann habe ich gesehen, Montag bis Samstag Öffnungszeiten und Sonntag geschlossen. Und da ist mir jetzt bewusst worden, dass es Sonntag ist. Und dann habe ich natürlich gecheckt, da wird alles zu haben, logischerweise. Und dann habe ich eben nur das, was er dann in diesem Podcast eben erzählt hat, quasi zu ihm gesagt, oh, it's Sunday, of course, it's everything is closed und so. Und dann war ich eben so verwirrt oder irgendwie so ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht durch die ganze Aktion, dass ich halt völlig vergessen habe, Essen, Trinken, Einkaufen. Und ich kann mich dann wieder erinnern, wie ich weitergefahren bin. Ich habe das beim Routenplanen mir noch gedacht, das schaut so arg aus. Du hast einfach gesehen, Höhenprofil und Serpentinen, da habe ich gewusst, das muss eine unglaublich zache Passage werden mit einem ganz schweren Profil. Und das habe ich mir extra noch markiert und ein Rufzeichen dazu gemacht und Notizen gemacht. Und ich habe dann natürlich vergessen, dort gescheit einzukaufen. Bin dann im Prinzip mit einer Flasche Ananassoft, die ich noch gehabt habe von diesem morgendlichen Einkauf in Albanien, dort am Nachmittag noch reingefahren in diese sehr, sehr langen Anstiege. Und wie wir gerade gehört haben, das haben halt die Veranstalter auch bemerkt, dass ich da quasi ohne Verpflegung weiterfahre. Und man wird halt nicht darauf hingewiesen. Es ist irgendwie schon arg. Es ist absolut regelkonform. Man weiß es im Vorfeld. Man wird immer wieder erinnert im Vorfeld, plant gut voraus, nehmt immer was zum Essen mit, vergesst nicht vorausschauend quasi zu planen, wo gibt es vielleicht wenig Infrastruktur, mache ich normalerweise auch. In dem Moment habe ich es vergessen und dann wird dir zugeschaut, wie du quasi da mit einer Trinkflasche
in dein Verderben fasst.
Ja, und da habe ich wieder gedacht an den Ulrich letztes Jahr, wo die Fähre dann gesperrt war und das Medienteam hat ihn dann fotografiert, wie er quasi dort gestanden ist und die haben genau gewusst, was passieren wird, aber sie haben kein Wort gesagt. Das ist halt unsupported, ja. Und irgendwann habe ich, viele Tage später, wie das Rennen vorbei war, habe ich dann auch gesehen, dass manche Leute irgendwie kommentiert haben, auch wegen der Bikeshop-Geschichte, das du schon erwähnt hast, wo ich am nächsten Tag dann davor gestanden bin und das nicht gecheckt habe, dass mich da keiner darauf hinweist, dass das irgendwie schon gemein ist, weil wenn man dann im Podcast drüber redet, wissen es die hinter mir Fahrenden natürlich schon. Aber da denke ich, das ist sicher ganz fair, weil es ist bei jedem Skirennen so, die Startnummer 1 fährt über die Piste und die dahinter wissen, wo die Eisplatten sind. Das finde ich jetzt nicht ungerecht, das ist eine normale Dynamik in einem Rennen, aber ja, mit dem muss man im Vorfeld rechnen, dass man da einfach wirklich, wenn man in sein eigenes Verderben fährt, man wird wortlos beobachtet und nicht daran erinnert, sich was zum Trinken zu kaufen vielleicht.
Wie ist es dann weitergegangen? Du hast da ein Rufzeichen bei deinen Notizen gemacht, du hast da das ganz genau aufgeschrieben, du fährst in einer Remote Area. Es steht einiges an Höhenmeter vor dir. Es ist Sonntagnachmittag, es ist extrem heiß. Wie bist du zu Essen und Trinken gekommen?
Ich habe zum Glück noch so ein geschmolzenes Snickers gehabt. Das war dann wie ein Gel. Das war ganz lustig. Wie ein Gel mit ganzen Erdnüssen. Das habe ich irgendwann noch rausgesaugt aus der Verpackung. Ich habe die eine Flasche Ananassaft gehabt, die halt sehr unverdünnt und dick und süß war. Und habe dann zum Glück in den Anstiegen Brunnen gefunden. Es hat dort wirklich, trotz der Hitze und der Trockenheit, weil es eben doch in den Bergen war, immer wieder so einfach Quellen gegeben und Brunnen, die öffentlich zugänglich waren und da war es zum Wasser auffüllen zumindest möglich. Und auch so ein Sackerl, ein letztes Sackerl Peroton Trinkpulver habe ich noch gehabt. Und dann habe ich diesen Anstieg halt irgendwie geschafft, aber das war echt wirklich sehr am Limit, weil ich habe jetzt dann wieder eine Aufnahme, da habe ich es ein bisschen übertrieben. Möchte ich dazu sagen, das sind jetzt wirklich so, ja, meine gesprochenen Tagebücher, da habe ich einfach in der Emotion immer ein bisschen übertrieben oder man hört einfach, wie es mir in dem Moment geht. Das würde ich jetzt so vielleicht mit klarem Kopf nicht mehr ganz so sagen, mit diesen Worten. Und die Fakten sind auch manchmal ein bisschen übertrieben, aber sie zeigen einfach, wie es mir in dem Moment irgendwie geht.
Es ist jeden Tag ein neuer Höhepunkt. Heute schon wieder unfassbar der ganze Tag über die Straßen in Albanien und das Ganze habe ich eh erzählt. Und dann habe ich gewusst, in Griechenland kommen richtig viel Berg und dann kommen die Vierer-Parcours, die drei Stück ABC. Und die Hoffnung war halt, da herzufahren, den A-Parcours zu fahren und dann umzudrehen und zum B-Parcours umzufahren, rund um den Berg herum. Das mache ich jetzt auch. Das sind 75 Kilometer und 2500 Höhenmeter. Komoot sagt 4 Stunden. Ich glaube, es werden wahrscheinlich erst 5 bis 6 werden. Und warum ich das glaube, ist deswegen, weil ich habe mein ganzes Leben noch nie so wenig Kilometer gemacht, an einem Tag, wo ich so viele Stunden so Gas gegeben habe. Vormittag die Straßen so eine Katastrophe, was die extrem langsam macht. Und jetzt die Höhenmeter, das ist halt, es gibt keinen einzigen Anstieg, der nicht über 10% hat. Und eine Mörderhitze und alle Anstieg so lang. Also der eine von der Schlucht auf hat sicher 1000 Höhenmeter am Stück gehabt oder 800 oder so. Und eben davor ist mir den gleichen Höhenunterschied runtergefahren. Und dann noch hinten nach ist wieder Abfahrt gewesen und noch mehr langer Anstieg. Und da ist jetzt erst der Parcours losgegangen. Und was ich sagen will, ich habe mir das beim Routenplanen schon hervorgehoben, aber ich habe das jetzt irgendwie nicht am Schirm gehabt, dass das jetzt sofort kommt in Griechenland, gleich ganz am Anfang. Und war jetzt nicht so richtig vorbereitet drauf, im Sinne von Essen und Trinken. Und bin jetzt noch mit einer Flasche da reingefahren und 3 Scheiben Brot noch. Und ich bin jetzt wirklich am letzten Zacken da aufgekommen in das Dorf. Und dann bin ich voller Freude bei der Tankstelle zugebogen. Haben die da drinnen ausschließlich Chips und 7-Day Croissants, sonst gar nichts. Und halt ein paar Getränke. Und boah, das gibt's jetzt nicht, das kann's nicht sein. Habe ich gefragt, ob es einen Supermarkt gibt vor einem Dorf, ja. Da bin ich in den Supermarkt rein, da hat es auch nicht viel gegeben. Dosenkompott, Prinzenrolle, Nudeln und Gemüse. Und ich habe gesagt, okay, passt, hilft nichts. Kaufe ich mir die 3 Prinzenrollen, die es noch gibt. Und dann wird es schon was anderes auch noch geben. Es kommt nämlich dazu, heute ist Sonntag. Jetzt haben viele Geschäfte jetzt zu. Zum Beispiel hat das Geschäft, wo ich mir einen Schlauch kaufen wollte. Damit ich jetzt noch einen wieder auf Reserve habe. Weil momentan habe ich nur Big-Zeug mit, aber keinen Reserveschlauch mehr. Ja. Und jetzt war ich im Supermarkt, das wird so. Bankomatkarten. Ja, geht. Aber sein Gerät ist nicht gegangen. Dann hat er 20 Minuten gebraucht, bis er die 3 Prinzenrollen und das Klumpert kassiert hat. Er hat immer wieder von vorne angefangen, er hat kein Wort verstanden und kein Wort geredet, er hat immer noch geschaut und gelacht. Und boah, ich bin neben gestanden, zittert habe ich vor lauter Unterzucker und habe mir gedacht, das hilft nichts. Jetzt genervt sein hilft auch nichts. Dann bin ich schnell den Parcours umgefahren und retour, das Stück ist eh einfach. Und dann habe ich gedacht, passt, ich lerne jetzt draus, ich muss wieder Geld abheben. Ich habe eh Euros gehabt, aber die haben sie in Montenegro abgenommen. Bei einer Unterkunft, die eigentlich, nein, das war aber anders, Bosnien. Genau, die eigentlich ausgemacht war Booking.com Karten. Und dann hat sie die Euros gesehen und hat sie gesagt, sie will die Euros haben. Karten nimmt sie nicht. Und deswegen habe ich jetzt keine Euros gehabt. Und jetzt habe ich ein Euros abgekommen. Dann habe ich gedacht, ich kaufe noch beim Gasthaus oder bei so einem Souflaki-Standl. Zumindest so ein bisschen Brot mit Olivenöl und vielleicht Knoblauchbrot oder so zum Fahren. Und dann habe ich ihm erklärt, was ich gerne hätte. Er hat gesagt, ja, passt, bringt einmal 5 Scheiben Toastbrot und ein Tapperlegerl voll ganze Oliven. Und ja, ich meine, passt, super. Er hat sich voll freundlich bemüht. Und jetzt werde ich die Oliven halt wahrscheinlich ein paar essen und ein paar wegtun, weil ich kann nicht einen Tapperdeckel voll Oliven mitnehmen im Trikot. Jedenfalls machen wir jetzt auf die Runde und hoffe, dass ich dann um Mitternacht am Ende von dieser Strecke bin für heute. Dort habe ich ein Zimmer und morgen geht es dann an die restliche Sache.
Einiges los in dem Einspieler, da haben wir jetzt einiges an Gesprächsbedarf. Nummer 1, Chips und 7 Days. Was willst du mehr? Da gibt es überhaupt nichts zum Jammern. Also, jetzt ganz ernsthaft, Chips können manchmal schon so richtig geil sein. Es ist irgendwie so total witzig, wenn man viel schwitzt, irgendwie der Körper holt sich, was er braucht und dann kriegt man plötzlich so einen Chips-Hunger, weil man sich das Salz irgendwie zurückholen will.
Das stimmt grundsätzlich, aber ein paar Mal Chips gegessen, muss ich sagen. Aber das ist halt irgendwie so, wenn man schon was gegessen hat oder wenn man eigentlich nicht keinen richtigen Hunger hat, man hat ein bisschen was zum Knappern und es schmeckt gut und es ist salzig. Aber wenn du halt echt so einen richtigen Hunger hast und schnell irgendwie was brauchst, das dich irgendwie aufbaut, Chips sind ja doch fettig und die sind einfach nicht die beste erste Hilfe, das ist eher so ein kleines Dessert.
Und von diesem Kreisler, wie er versucht, die Bankomatkasse in Gang zu bringen, gibt es grandiose Fotos auf der Transconti Instagram-Seite, glaube ich. Also diesen Beitrag unbedingt suchen. Die Fotos sind großartig. Man fühlt sich da irgendwie in ein anderes Jahrhundert versetzt und plötzlich kramt er seine Bankomatkasse hervor und versucht, die in Gang zu bringen. Also mit so, wie man es kennt aus Griechenland, so orthodoxen Heiligenbildern, Kerzen, Familienfotos, Holzregale und der alte Mann mit, ich glaube, er hat eine Lesebrille auf, versucht er sein. Also es sind wirklich grandiose Fotos.
Hast du da die Fotos ausgedruckt, weil du das so gut beschreibst?
Nein, aber es war ja vielleicht, dazu kommen wir vielleicht später auch noch, es war auch noch in dem Einspieler, es war relativ wenig zu tun beim Dotwatchen, weil es ist ja absolut nichts weitergegangen.
Es also, ist so langsam geworden, oder?
Es war beim Dotwatchen war es wirklich zum Verzweifeln, also bis Griechenland, also in Albanien ist es schon langsam geworden, okay, nach 6-7 Tage Radlrennen kann es einmal langsamer werden, aber in Griechenland ist es ja dann gestanden. Da ist ja beim Dotwatchen gar nichts weitergegangen.
Ja, diese Fotos, die du beschreibst, die sind wirklich so, so super, weil das sind entstanden eben das Medienteam, wo sie zuerst nur im Podcast über mich erzählt haben. Sie haben mich beim erfolglosen Radlgeschäft suchen, fotografiert und dann natürlich haben sie mich da bergauf, waren es immer wieder mal in Sichtweite, haben aus der Ferne ein paar Fotos gemacht und im Geschäft haben sie schon wirklich darauf gewartet, dass ich da quasi mit Hungerast dort einfalle und haben sie natürlich dann dort fotografisch betätigt und das eine Bild schaut ja auch so witzig aus, ich habe mir das selber dann angeschaut, da schaue ich aus wie der Jack Nicholson am Cover von Shining mit so einem komplett geistesgestörten Blick, weil da habe ich gerade ums Regal, um die Ecke gesucht, ob es nicht mehr gibt, weil ich war halt völlig frustriert, dass es da nur diese Prinzenrollen, diese Schokokekse gibt. Und ich habe da wirklich so einen Blick, als würde jetzt irgendwem was ganz Böses antun, weil es nichts Gescheites zum Essen gibt. Und das andere Foto ist eben das, wo er gerade versucht, die Kasse in Gang zu bringen und ich stehe daneben und trinke mein Fanta. Ich habe dann schon 2 Liter Fanta Intus gehabt, bis eigentlich die Kasse funktioniert hat.
Vielleicht noch ganz kurz die Szenerie drumherum beschreiben. Das ist so ein kleines Bergdorf, an dem beginnt der Parcours 4a. Sie haben es im Podcast kurz angesprochen, du hast das kurz angesprochen. Der Parcours 4 ist aufgeteilt auf 3 Parcours, A, B, C. Der 4a geht den Berg auf der einen Seite auf einer Asphaltstraße rauf bis zum Ende und geht auf der anderen Seite des Bergs auf der Asphaltstraße wieder hinunter. Jetzt gibt es die Möglichkeit, oben drüber, sie haben es irgendwie, glaube ich, als Schafsweg bezeichnet.
Die Goat Track
gestanden, ja. Ist auf Englisch natürlich lustiger, weil es natürlich nur für die Greatest of All ist, die sie da drüber wagen mit dem Roadbike.
Ja, dann hätte ich jetzt drüber müssen oder nicht, wenn es für die Greatest of All Time ist.
Oder ist es für Goats, für die Ziegen. Aber es war schon, man hat dann, ein paar haben es gemacht, du hast es nicht gemacht, du bist den Parcours wieder runtergefahren, 75 Kilometer um den Berg herum und dann ein Stück rauf und dann den Parcours B wieder hinunter.
Genau. Man muss noch dazu sagen, die Frage habe ich auch irgendwo gelesen in irgendwelchen Kommentaren. Man muss 4a und b und c fahren. Es hat irgendwo mal die Frage gegeben, ob man nur einen davon fahren muss. Man muss alle 3 fahren in der richtigen Reihenfolge. Und wie du sagst, ja, sie haben es ja wirklich so drauf ausgelegt, dass eben genau diese sozusagen Entscheidung anbieten. Eben diese, ich habe es jetzt Alpiner Wanderweg genannt oder eben die Straßen außen herum. Und laut Komoot, ich habe mir natürlich beide Sachen herausgesucht, ist der Vergleich so, dass ich außen herum 75 Kilometer mit 2400 Höhenmeter habe, theoretisch. laut der Software. Und oben drüber habe ich nur 23 Kilometer und 1100 Höhenmeter. Und man spart sich da angeblich 2 Stunden laut der Software. Aber es war halt für mich, ich habe nicht einmal eine Sekunde nachgedacht, weil warum soll ich freiwillig eine gefährliche Abkürzung nehmen und mir Radl über einen Schotterpfad schieben auf 2000 Meter? Wenn dort oben was passiert, vor allem ich bin dann in der Nacht hinkommen oder am Spätnachmittagabend, ich wäre dort oben in der Nacht irgendwann gewesen, du bist dort völlig aufgeschmissen, wenn du irgendwas passiert, wenn dir was passiert oder wenn du beim Radl einen gröberen Schaden hast. Also ich habe mir im Vorfeld gedacht, möglicherweise, wenn ich wirklich an einem schönen, nicht zu heißen Tag hinkomme und wenn ich vielleicht am 10. Platz bin und ich sehe, 9 vor mir sind schon drüber und alle sind gemütlich drüber spaziert und haben schöne Fotos gepostet und es war der geilste Tag ihres Lebens, dann hätte ich mir es vielleicht überlegt, aber in dem Moment, wo ich als Erster hinkomme oder vor mir das noch niemand gemacht hat oder es dunkel ist oder es zu heiß ist, habe ich keine Sekunden überlegt und bin natürlich so wie immer feig auf der Straße geblieben.
Man muss vielleicht dazu sagen, für alle, die unseren Podcast jetzt nicht so regelmäßig hören, wir haben immer ein paar lustige Episoden in der Off-Season. Da erzählst du von deinen Wanderversuchen, das heißt einmal Schöckel rauf und runter, 4 Tage Spatzen.
Muskelkater.
Muskelkater. Bei 23 Kilometer Wandern und 1000 Höhenmeter rauf und 1000 Höhenmeter runter, mitten im Rennen, wahrscheinlich auch nicht ideal für deine speziell trainierte Muskulatur.
Das kommt eben dazu, wenn du vielleicht querfeld ein Cyclocross machst und immer wieder mal die Radl tragst und schiebst und laufst damit, bist du auch ganz anders trainiert. Da macht er, wenn du langsam bergab fährst und zwischendurch ein Stück gehen musst oder so, macht er das sicher nichts aus, aber ich hätte mir noch dazu meine Muskulatur komplett ruiniert, ja. Und das muss ich auch dazu sagen, ja. Aber ich möchte trotzdem noch kurz die Situation beschreiben, wie ich dort halt gestanden bin und umdreht habe. Ich habe gerade vorhin noch erzählt, die Oliven wollte ich wegschmeißen und ich muss im Nachhinein sagen, ich war so froh, dass ich es dann doch gegessen habe, weil ich mich dann erinnert, mein Cousin hat als kleines Kind nie Süßigkeiten gegessen, sondern immer nur Oliven. Der hat bei jedem Kindergeburtstag für den hast Oliven hinstellen müssen. Und er ist groß und stark und schlau geworden. Liebe Grüße an den Kogi. und ich dachte, na gut, wenn mein geliebter Cousin so viel Oliven gegessen hat und das war gut für ihn, dann werde ich die Oliven jetzt auch essen, aus Respekt. Und die haben dann so gut geschmeckt, weil ich habe oft wirklich Appetit auf Suppe und Salat und Saures und Salziges. Und das waren die Oliven dann genau, das hat richtig gut gepasst. So wie du jetzt gerade vorher gesagt hast, mit Kartoffelchips und weil tagsüber hat es ja so an die 46 Grad gehabt, laut Garmin-Display. Wenn man jetzt sagt, die offiziellen Zahlen, wird immer Temperatur im Schatten gemessen, war es vielleicht ein bisschen weniger. Aber jeder kennt es, wenn am Garmin die Sonne scheint, zeigt es ein bisschen mehr an oder so. Auf jeden Fall war jetzt 46 Grad am Display und es war wirklich heiß und es waren ja wirklich sehr, sehr viele steile Anstiege und ich habe wirklich ein wildes Defizit gehabt. Und dann haben wir die Oliven richtig gut getan und ja, ich habe natürlich gewusst, der Robin wird den Berg nehmen, weil er einfach ein geiler, abenteuerlustiger Typ ist. Und ich habe gewusst, ich fahre wieder auf Nummer sicher, weil ich schneller Radfahrer auf Asphalt bin. Und habe gewusst, okay, jetzt geht's auf den Umweg. Und ich muss jetzt schauen, wirklich Gas geben, weil der Robin wird sicher Zeit gut machen. Da habe ich schon fix damit gerechnet, ja. Und was ich auch noch vergessen habe zu erzählen, ich habe natürlich oben wieder beim Umdrehen am Parcours einen Screenshot gemacht und ein Selfie und das dann gleich per E-Mail an die Rennleitung geschickt, damit sie wissen, ich war wirklich dort und habe nicht 500 Meter zu früh umgedreht oder so. Ist jetzt keine wahnsinnig wichtige Info für die Geschichte, aber ja, es gibt vielleicht doch Leute, die uns zuhören, die selbst einmal dieses Rennen fahren wollen oder auch gefahren sind und das vergisst man auch manchmal mit der Hitze des Gefechts und deswegen sage ich das dazu.
Schneller Radlfahrer auf Asphalt. Es war Asphalt. Es ist finster geworden, vielleicht ein bisschen kühler. Hast du auf den 75 Kilometern Umweg die Leistung bringen können, die du dir vorgenommen hast. Und man muss auch dazu sagen, du hattest am Beginn von 4B schon eine Unterkunft oder zumindest was im Auge.
Ja, es ist gut gegangen. Ich bin wirklich erstaunt gewesen. Ich dachte, wahnsinnig schöner Asphalt. Im Prinzip waren diese 75 Kilometer Umfahrung, man kann sich das vorstellen, als drei Berge mit drei Abfahrten. Grob, sehr viel Kurven, sehr viel Serpentinen und wirklich die erste lange Abfahrt war total schöner Asphalt. Der Anstieg war total schöner Asphalt und ich habe mir gedacht, das war eine gute Entscheidung, weil es geht ja darum, ob du bergab regenerieren kannst. Und auf Schotter Schritttempo bergab fahren ist halt nicht wirklich regenerativ und auf Asphalt bergab rollen kannst du natürlich wirklich einmal entspannen. Und dann haben wir überlegt, okay, gut wäre schon noch einmal ein letztes Mal ein Zimmer zu finden. Und dann habe ich angefangen, im nächsten Anstieg, der halt wieder steil war, mit so 10% die Booking-App zu durchsuchen. Und es hat genau ein Zimmer gegeben und ich habe das ziemlich schwierig empfunden und das war eine ziemlich gute Leistung, dass ich während dem Bergauffahren, ohne stehen zu bleiben, in der App das Zimmer finde und buche. Da habe ich ziemlich eine Freude gehabt und habe gedacht, ja, passt genau. Da werde ich dann so circa Mitternacht wieder dort irgendwo sein und kann mich dort herrlich ausschlafen und Anführungszeichen und dann in den letzten Tag irgendwie rein starten. Und dann hat ein bisschen so, ja, ich will es nicht ein Drama nennen, aber dann hat plötzlich die letzten Kilometer die Straßen massiv abgebaut und da waren dann plötzlich so 15% steile Rampen drinnen, also gefühlt 15%, aber mit gemessenen 400 Watt bin ich total was aufgefahren, ein paar Sekunden lang, weil sonst wäre ich dort einfach nicht aufgekommen. Es war so bröckeliger Beton, so zerbröselter Straßenbelag, das war eigentlich wie Pflasterstein oder wie so Pavé irgendwie. Und es war echt steil und echt anstrengend. Und weiter oben war dann wirklich ungefähr 10 Kilometer wirklich Schotter. Das war nochmal ein Berg und danach, nach dieser Abfahrt, bin ich in das Dorf gekommen. Und da habe ich im Vorfeld auch gesehen, es gibt auf dieses letzte Stückchen, wo die Straßen so schlecht waren, ist jetzt noch eine Umfahrung gegeben und noch weitere Umfahrung von insgesamt 11 Kilometer. Und da war ein langer Tunnel. Und ich habe das bei der Routenplanung gesehen und habe gedacht, wow, dieser lange Tunnel könnte gefährlich sein. Und nehme ich lieber den direkten Weg. Und das war wahrscheinlich der Fehler. Im Nachhinein habe ich mit jemandem gesprochen, der ist eben die 11 Kilometer noch längere Umleitung gefahren. Und der hat durch diesen Tunnel halt super schöne Straßen gehabt. Das wäre es gewesen im Nachhinein. Und ich war dann halt ein bisschen, ja, enttäuscht, dass es dann trotz der Umfahrung, der im Race Manual betont wurde, dass dort schöner Asphalt ist, dass dann am Schluss es wirklich so schlimm war, dort zu fahren, dass wieder so langsam war, dass ich bergab ganz langsam gefahren bin und dass ich dann natürlich viel zu spät in der Unterkunft war und mir gedacht habe, jetzt wäre ich auf dem Robin doch ordentlich Zeit verloren haben.
Aber das eigentliche Drama, es schaut im Replay beim Dotwatchen schaut so aus, als wärst du im Ort ein bisschen spazieren gefahren, ein bisschen Sightseeing gemacht. Was war da? Also ich kenne es manchmal, wenn man seinen Radcomputer laufen lässt und damit ins Haus geht, dann springt er ganz wild herum und macht riesige Wege, der GPS-Punkt, aber du bist tatsächlich unterwegs gewesen.
Ja, es war so wie die Nacht davor die falsche Adresse hinterlegt und ich habe nur eine Nachricht hingeschickt, bitte Schlüssel hinterlegen, ich komme später und Antwort war kein Problem, Schlüssel liegt dort und Zimmer ist offen. Passt, aber es war kein Wort von der Adresse, jetzt habe ich einfach die Nummer, die halt im System hinterlegt ist und da bin ich dort gestanden. Das war ein Haus, das definitiv kein Gästehaus war. Da habe ich gedacht, okay, das nächste Haus vermutlich, das hat eigentlich so ausgeschaut, da hat es zwei Stiegenaufgänge gegeben und zwei Eingänge, war aber alles zu, alles finster und dann habe ich probiert anzuklopfen, nichts passiert, dann habe ich nochmal angeklopft, ein bisschen lauter und dann habe ich irgendeine Frau halt zuerst auf Griechisch natürlich kein Wort verstanden, hat sie irgendwie wahrscheinlich gefragt, was los ist und was ich will und wer ich bin und die hat gesagt, so, Hello, I'm Christoph, I'm coming for the guest house. Dann war es leise, dann habe ich nochmal geklopft, dann hat sie böse geschrien und irgendwann war sie richtig aggressiv und krantig und ich habe gedacht, okay, ich verstehe kein Wort, aber das wird wahrscheinlich kein Gasthaus sein und sie wird wahrscheinlich eher nicht wollen, dass ich da jetzt weiterhin stehe und anklopft. Und bin ich natürlich gegangen und habe nochmal auf Google Maps ganz genau geschaut und habe mir gedacht, ja, vielleicht ist es doch das Haus dahinter. Und dann bin ich dort gestanden, das war so ein Wiesenweg durch die beiden Häuser durch und hinten war das dann so ein verfallener Bauernhof mit einem eingebröckelten Dach und ja, Ziegelwände, die irgendwie zusammengebrochen sind. Habe ich gedacht, das wird auch kein Gasthaus sein. Dann wollte ich eigentlich schon meinen Schlafsack auspacken und halt im Freien schlafen. Und dann, letzter Versuch ist, nochmal zurückzugehen. Da war eine Bar oder ein Lokal und da waren noch ein paar Leute dort und dann habe ich die gefragt, ob sie vielleicht dieses Gasthaus kennen. Und sie haben mir dann die Adresse gesagt und das war wirklich über einen Kilometer entfernt. Und dann habe ich da jetzt diesen Zickzack-Kurs, den du gesehen hast, ja, quer durch den Ort, dreimal retour und wieder hin und her und dann irgendwann habe ich das Gasthaus zum Glück gefunden. Ja. Man kann natürlich sagen, warum schläft er nicht im Schlafsack? Dann sparst du das ganze Theater. Stimmt natürlich, kann man sagen. Aber ich habe jetzt so gute Erfahrungen gehabt mit Zimmer. Vor allem das Aufstehen ist so viel besser und man schläft besser, man erholt sich besser, man ist beim Aufstehen effizienter und schneller, steht auf und kann fahren, ohne dass man mit ja, kalte, feuchte Finger seinen Schlafsack einpacken muss und es ist sicher nicht so romantisch und wenn man die Adresse nicht findet, verliert man schon Zeit, aber grundsätzlich finde ich, wenn man nicht auf Romantik, auf Fahrradromantik aus ist, sondern auf schnellen Fortschritt, ist ein Zimmer durchaus meistens die bessere Wahl, ja.
Komoot hat gesagt, die Umfahrung wird circa 4 Stunden dauern. Du hast gesagt 5 bis 6. Wie lange hat es dann tatsächlich gedauert?
Ich muss ehrlich sagen, das habe ich dann nicht mehr nachgeschaut, weil durch das, dass ich das Gasthaus nicht gefunden habe, war ich so demoralisiert ein bisschen in dem Moment, dass ich mir gedacht habe, jetzt schaue ich nicht mehr auf die Uhr, jetzt will ich einfach nur mal sofort schlafen gehen. Ich denke, es wären schon eher 6 Stunden gewesen sein, aber ich müsste jetzt auf Strava nachschauen. Habe ich nicht gemacht, leider, habe meine Hausaufgaben nicht erledigt.
Aber 6 Stunden war dein Vorsprung beim Checkpoint auf dem Robin. Das heißt, wie du dich gemütlich ins Gasthaus gelegt hast, hat er die Wanderpassage in Angriff genommen in der stockfinsteren Nacht?
Ja, und ich bin dann, wie ich aufgestanden bin, habe ich extrem beschleunigt. Weil
du warst hellwach.
Ich habe den Wecker abgeschalten, habe auf den Tracker geschaut, wo ist der Robin und habe gewusst, jetzt muss ich sofort Gas geben, weil es ist wirklich knapp.
Also war er schon über dem Gipfel, war er schon am Weg hinunter?
Ich würde sagen, ich spiele einfach mein Audio-Tagebuch vor, das ich dann ein paar Stunden später irgendwie aufgenommen habe und da habe ich dann eben von der Situation erzählt.
Es war jetzt ziemlich spannend in der Nacht. Einerseits war die Runde, die ich gefahren bin, am Anfang sehr geschmeidig, super Asphalt, wunderschöne Gegend. Aber der letzte von den 3 großen Anstiege war bergauf echt, echt brutal. Also wahnsinnig steil. Teilweise so eine Art Pflastersteinpassagen, also so zerbröckelte Asphaltplatten. Und 90-Grad-Kurven, irgendwie so ein Hang auf wie betoniert. Zwischen Hauseinfahrten durch und da bin ich da alles mit 400 Watt aufgefahren, was extrem weh tut und damit es mir nicht zeitlich irgendwie abgebracht, dass ich da irgendwie aufgekommen. Und zwischendurch war es ein bisschen besser und ganz oben war dann einfach komplette Schotterpartie wieder, wie in Albanien. Und Google Maps und Ride with GPS und Komoot und alle haben angezeigt, durchgehend Asphalt. Also wäre das Asphalt gewesen, wäre meine Umfahrung sicher gut gewesen, durch das jetzt auch so langsam war. Und vor allem auch die Abfahrt, den letzten Berg oben nach Theodoriana, das war eine richtig geschissene Schotterstraßen. Und das macht halt extrem langsam. Das heißt, ich habe länger gebraucht wie geplant. Der Robin ist durchgefahren, ohne Pause scheinbar. Und das muss man jetzt halt mit einberechnen. Ich glaube, die Routenwahl hat gar nicht so einen großen Unterschied gemacht, sondern eher der Fakt, dass er in der Anfahrt zum Parcours 4a eine Stunde gut gemacht hat. Da muss er einfach besser gefahren sein wie ich. Und dann, während ich 3 Stunden geschlafen habe, hat er durchgemacht. Und deswegen ist der Vorsprung quasi vorübergehend auf nur mehr 3 Kilometer geschrumpft. Also wie ich weg bin aus der Pause, war er im Prinzip direkt auf meinem theoretisch Hinterrad, 2-3 Kilometer dahinter, aber halt ohne Schlaf. Und dann habe ich unten am Weg nach Meteora ziemlich Gas gegeben und er hat sich dann wahrscheinlich hinlegen müssen oder ist gut stehen geblieben. Und so ist jetzt wieder ein bisschen Abstand da, es ist nicht viel. Und ich muss mich jetzt richtig zusammenreißen, dass ich einen guten Vorsprung habe bis zum Finish-Parcours, weil der ist da wieder unbekannt. Du weißt nur, dass Schotter drinnen ist, ziemlich viel. Und da brauche ich ein bisschen Puste zum Einfahren. Also, ich weiß, was ich heute zum Touren habe. Wenig Sachen außer Radl von Essen trinken. Im Prinzip gar nichts außer Radl von Essen trinken. Vielleicht gibt es kaum Infos, aber das muss jetzt so sein.
3 Kilometer zu Fuß auf am Goat Track ist dann in Zeit gerechnet dann schon viel, aber wenn du aufwachst, denke ich, dann stehst du im Bett. Weil 3 Kilometer klingt nah und macht dich nervös.
Ja, absolut. Und man weiß ja nicht, dadurch der Tracker nur alle 5 Minuten sendet, kann sein, dass es in Wirklichkeit nur mehr 2 sind oder so. Und ja.
Es wäre ein schneller Kilometer.
Es war halt wirklich so, dass ich wusste, ich brauche jetzt nicht gemütlich irgendwie Zähne putzen oder aufs Klo gehen, sondern aufstehen und attackieren, direkt aus dem Zimmer aus. Und ja, es war dann wirklich, ich habe das natürlich erst ein bisschen begreifen müssen, aber ich habe dann auch gesehen, als man unten diesen Parcours bergab und dann ist sofort wieder Gegenanstieg gekommen, man fährt dann durch so ein schönes Tal, zuerst bergauf und dann so langgezogen Tal auswärts, da wirklich erstens durch den Adrenalinschub wahrscheinlich und weil ich gut geschlafen habe, wirklich einen super Druck am Pedal gehabt, bin wirklich schnell gefahren und habe gesehen, der Robin ist dann auf der Straße deutlich langsamer gewesen und hat dann natürlich, irgendwann muss jeder schlafen gehen, auch jemand, der den Goat als Goat über den Track gewandert ist.
Ganz kurz zum Goat Track, es gibt auch Fotos davon, die Passage war Teil des Hellenic Mountain Race. Ich glaube, es ist von den gleichen Organisatoren, ist aber als...
Ja, vom Silk Road Mountain Race und Atlas Mountain Race sind das die gleichen, ja, Hellenic Mountain Race.
Ja, das heißt, man weiß, das ist kein Spaß, ist als Mountainbike-Rennen konzipiert. Da versucht es niemand mit einem Gravelbike, da sind alle mit Mountainbikes am Start. Und selbst die Teilnehmer haben gejammert, dass es hart, schwierig und viel zum Schieben war.
Und man kann auf Komozi die Fotos anschauen und ja, dann kann man das ein bisschen abschätzen. Und der Robin ist heute in der Nacht drüber, das muss man auch noch betonen. Also er ist wirklich, glaube ich, ein furchtloser Krieger, scheint so. Aber auch nur Mensch, zum Glück.
Du warst direkt auf dem Weg, jetzt nur nochmal zum Verständnis, es kommt zuerst der Checkpoint, dann 4C oder zuerst 4C und dann...
Genau, es kommt der Checkpoint und direkt beim Checkpoint beginnt das dritte Segment, also Parcours 4C. Und ja, ich möchte jetzt eigentlich am Checkpoint noch kurz sagen, wer wann dort war und dann haben wir uns, glaube ich, eine kurze Pause verdient und dann kommt die letzte Folge von meinem Teil, bevor wir dann mit dem Robin und mit dem Robert Müller eine Interviews haben und dann kommt ganz am Ende noch die Fazit- und Frage-Antwort- und Rückblickfolge. Und ja, bei Checkpoint 4, ich war dort um 7:45 in der Früh, der Robin dann ziemlich genau 3 Stunden hinter mir, also da hat sich dann schon wieder was getan und kurz vor Mitternacht war dann noch der Anatol Naimi dort, der auf Platz 3 unterwegs war. Und erst am nächsten Tag sind dann 11 weitere Teilnehmer zum Checkpoint gekommen. Also da sieht man wirklich, Robin und ich waren in der Früh dort und dann war eigentlich 13 Stunden hinterm Robin erst Platz 3. Und dieses Kopf-an-Kopf-Rennen geht dann halt weiter auf den, in den letzten Streckenabschnitt.